Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem Anlagepodcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Philipp Frohn und ich bin Redakteur im Geldressort der Wirtschaftswoche. Und mit mir im Studio ist mein wundervoller Kollege Georg Buschmann. Hi Georg.
Hi Philipp, grüß dich.
Ja Georg, heute sprechen wir über ein Thema, wo du ja ein durchaus gewiefter Experte bist. Und zwar bist du einer der großen Börsenauguren hier bei uns bei der Wirtschaftswoche.
Bloß nicht zu viel Vorschusslorbeer.
Ah, doch. Ja, und wer hätte noch vor ein paar Monaten gedacht, die DAX-Unternehmen, die machen gerade Rekordgewinne, trotz Krieg in der Ukraine, trotz hoher Inflation und trotz explodierten Energiekosten. Und gleichzeitig sind auch die Aktien an der Börse so niedrig bewertet wie lange nicht. Heute sprechen wir deshalb darüber, ob sich für Anleger die Schnäppchenjagd im DAX jetzt lohnt oder ob eher die teureren Titel im DAX Chancen bieten. Ja, aber bevor wir ins Thema einsteigen, liebe Hörerinnen und Hörer, noch ein kleines Dankeschön an euch. Und zwar haben wir in den letzten Wochen ja sehr oft die Bitte geäußert, doch an einer Umfrage teilzunehmen, damit wir wissen, was wir im Podcast Börsenwoche besser machen können. Und da habt ihr euch natürlich rege beteiligt und da erstmal ein Dankeschön unsererseits.
Ja, es war auf jeden Fall viel dabei, was man mitnehmen kann. Und
auch viele inhaltliche Sachen
danke
tatsächlich.
Danke für das konstruktive Feedback. Eine Sache hat mich ein bisschen gewundert. Wir wurden ja auch darum gebeten oder beziehungsweise es wurde angeregt, nicht so zu tun, als seien wir Multimillionäre.
Obwohl Georg das ja fast ist.
Und ich habe mich gefragt, wo ich diesen Eindruck erweckt habe. Aber Philipp, ich glaube, du bist schuld.
Ich bin schuld?
Du hast ja mal gesagt, du bist Immobilienbesitzer in Duisburg. Und da ist natürlich der Weg zum Multimillionär ja nicht mehr weit.
Ja, ich meine, Duisburg ist natürlich eine geile Stadt und Immobilien sind da unfassbar viel wert, aber ich glaube, das wäre eine gewagte These.
Also um es einmal glatt zu ziehen, also ich bin kein Multimillionär und ich glaube, Philipp auch noch nicht ganz.
Nee, der emotional ja, aber auf dem Konto leider nicht.
So, das war jetzt schlecht für mein Ego insbesondere, aber gut, es musste sein. Philipp, jetzt zum Thema.
Genau, zum Thema der DAX. Und da sind wir auch natürlich direkt im Thema Multimillionär sein fast. Ne? Vor ein paar Monaten hast du ja Porsche-Aktien besessen, für eine sehr kurze Zeit, muss man ja sagen. Du hast ja die Aktien gezeichnet, jetzt steigt Porsche in den DAX auf. Bist du etwas traurig drum, dass du sie nur etwas für einen sehr kurzen Zeitraum in deinem Depot hattest und dann abgestoßen hast? Oder wärst du jetzt gern Teil dieser tollen neuen DAX-Aktie?
Ja, hinterher ist man natürlich immer schlauer, aber es war von Anfang an mein Ziel, ja, einen Zeichnungsgewinn zu erzielen.
Der wie hoch war?
Ich traue mich gar nicht, das laut zu sagen. Also es reicht für ein Mittagessen, aber nicht für mehr.
Ja, ne, seit Börsendebüt hat ja Porsche fast 30% zugelegt.
Und ehrlicherweise auch nur für eins in der Kantine. Naja, ja, stimmt. Wenn ich die Porsche-Aktie noch hätte, dann würde es auch für etwas mehr reichen. Porsche hat sich sehr gut entwickelt, ist jetzt im DAX. Ja, so ist das. Aber ja. Macht mich jetzt nicht mega traurig.
Ja. Porsche im DAX ab dem 19. Dezember, also nächste Woche. Und damit gibt es ja dann 4, 5 Autokonzerne im DAX.
Ja, ich zähle Porsche, Porsche Holding, VW, BMW, Mercedes. Also Continental noch als Zulieferer. Also, ja.
Also wir sehen ganz viel aus dem VW-Konzern auf jeden Fall schon mal.
Viel Auto im DAX.
Genau. Und um mal auf das Thema Bewertung zu kommen, sind DAX-Aktien jetzt billig zu haben, da ist ja das Thema Automobil durchaus eins, was man sich anschauen kann, ne, weil die ganzen Automobilkonzerne ja ziemlich günstig bewertet sind gerade, also allesamt unter 10, meine ich, wenn wir uns das mal anschauen.
Ja, also wenn man sich die Gewinnbewertung fürs laufende Jahr anguckt, dann stimmt das für alle außer Porsche AG.
Muss man immer schön differenzieren.
Genau, nicht die Porsche SE, sondern die Porsche AG ist, glaube ich, mit deutlich über 10 oder, also sie haben ein deutlich zweistelliges KGV, aber Daimler zum Beispiel, beziehungsweise die heißen ja nicht mehr Daimler, sondern Mercedes, haben, glaube ich, fürs laufende Jahr ein KGV von um die 6 oder unter 6 sogar. Und das könnte man meinen, das sei besonders günstig.
Vielleicht aber nochmal einen Sprung zurück für alle, die nicht wissen, ja, KGV, was soll das denn sein? Also es ist ja so eine der wichtigsten Größen, die man so in der Finanzanalyse kennt. Also um eine Aktie zu bewerten, schaut man sich ja sehr oft das KGV an, das Kurs-Gewinn-Verhältnis, und das gibt ja letztlich an, wie viele Jahre braucht das Unternehmen, um seinen Börsenwert quasi zu verdienen.
Genau, also man guckt sich an, was verdient das Unternehmen im laufenden Jahr zum Beispiel, Und dann, was ist es an der Börse wert? Also was sind alle Aktien, also die aus Zahl der Aktien multipliziert mit dem aktuellen Kurs, was ist das für eine Summe? Und dann teilt man das durcheinander und dann kommt das KGV heraus.
Genau, im DAX liegt das momentan bei so 13. Das ist im historischen Vergleich ziemlich günstig. Ich meine, im historischen Mittel waren es ja um die 15. Also wir sind da jetzt schon etwas günstiger dabei als sonst.
Bisschen.
Aber du hast es ja gerade schon angesprochen, günstig muss nicht immer gut sein.
Genau, also
man kennt es ja selbst.
Man,
ne,
kennt es aus dem Alltagsleben. Wir haben eben schon über das Mittagessen gesprochen. Das Kantinenessen ist sicherlich günstig, aber nicht zwangsläufig auch das beste Mittagessen, was man bekommen kann. Und ja, viele Dinge im Leben haben eben ihren Preis und das ist bei Aktien oft zumindest auch so.
Ja, also wir haben gerade ja schon das Thema Automobilaktien angesprochen, die ja allesamt ziemlich günstig bewertet sind. Und da gibt es ja durchaus Risiken, die man gerade ja ziemlich gut beobachten kann. Also Stichwort Volkswagen, 40% der Umsätze macht das Unternehmen ja in China. Also wenn da, ich komme aus dem Ruhrgebiet, ich rede jetzt mal ein bisschen salopp, wenn da die Kacke am Dampfen ist, dann Prost Mahlzeit.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie wurden die erfolgreichsten Unternehmerinnen und Unternehmer unserer Zeit eigentlich zu dem, was sie sind? Was sind ihre Erfolgsgeheimnisse? Hören Sie mit uns hinter die Kulissen in Chefgespräch, Deutschlands erstem True Success Podcast. Meine Wirtschaftswoche-Kollegin Varinia Bernau und ich, Konrad Fischer, gewähren Ihnen exklusive Einblicke in Unternehmen und die Menschen dahinter, analysieren faszinierende Lebensläufe und vermitteln wertvolle Karrieretipps. Hören Sie rein. Chefgespräch auf vivo.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, also alle deutschen Automobilkonzerne haben dieses Risiko in der einen oder anderen Ausprägung und das ist sicherlich ein Grund dafür, dass die Bewertungen niedrig sind. Ein anderes Thema dürfte wahrscheinlich sein, dass dass der Switch zur Elektromobilität oder wir sind ja technologieoffen, mal gucken, was es wird, aber es besteht ja eine relativ große Unsicherheit und ein Investitionsbedarf, der da entsteht, das spielt sicherlich auch mit rein, dass Automobilkonzerne nicht so hoch bewertet sind und dann ist sicherlich auch ein Thema, dass es eher eine Branche ist, die strukturell nicht so mega krass wächst. Das alles macht natürlich eine Gewinnbewertung im Zweifel etwas niedriger.
Genau, hinzu kommt ja noch das ganze Konjunkturthema. Also wenn wir jetzt wirklich in eine Rezession reinschlittern, ist die Frage, ob man sich da dann den fetten neuen Porsche, den fetten neuen Daimler holt. Wahrscheinlich eher nicht.
Genau, also sind natürlich sehr zyklische Werte. Das ist auch eine, ja, natürlich ein Faktor, den man bedenken muss, wenn man sich dann ein super günstiges KGV anschaut, dass das vielleicht im Moment optisch niedrig ist, aber weil einfach eine sehr hohe Schwankung in den Gewinnen ist, das in anderen Jahren auch wieder ganz anders aussehen kann.
Also die Risiken, die sind ja im Prinzip schon eingepreist, ne? Also wenn ich da sehe ein KGV von 4,5, dann muss es nicht unbedingt heißen, dass man da auf jeden Fall zuschlagen soll wie im 1-Euro-Shop, wenn da die Socken im Angebot sind.
Also ja, im 1-Euro-Shop würde ich auch keine Socken kaufen.
Die sind sehr schnell löchrig.
Und, wahrscheinlich.
Vielleicht kann man das noch auf Aktien übertragen.
Ich habe es noch nie gemacht. Aber klar ist, die Bewertungen kommen natürlich nicht zufällig zustande und wir sind die Ersten, denen das irgendwie auffällt, dass die Mercedes-Aktie ein niedriges KGV hat. Das ist nicht so. Das hat natürlich alles seinen Grund und man muss sich genau überlegen, was man letztendlich so macht und ob Schnäppchen tatsächlich Schnäppchen sind.
Jetzt gibt es im DAX ja natürlich auch noch Unternehmen, die deutlich höher bewertet sind, ne? Also die auf den ersten Blick teuer erscheinen, zum Beispiel Sartorius, zum Beispiel Siemens Healthineers. Aber es heißt ja nicht unbedingt, dass die Unternehmen schlecht sind. Also du hast ja heute schon ganz, ganz viel Zeit offenbar am Bloomberg Terminal verbracht. So der Computer, der alles kann, was Finanzen angeht, so sämtliche Daten ausspuckt und einem die Welt erklärt, wenn man die Daten deuten kann. Und du bist halt einer, ich habe es ja angekündigt, einer der großen Vivo-Börsen und kannst diese Daten deuten und du hast dir angeschaut, ja, was taugen denn diese vermeintlich teuren oder diese optisch teuren Aktien?
Also vielleicht zur Genese einmal gesagt, es ist tatsächlich so, dass langfristig Aktien, die eine hohe Qualität aufweisen, beziehungsweise Unternehmen, die eine hohe Qualität aufweisen, dass deren Aktien überdurchschnittlich hohe Renditen bringen und die in der Regel auch höher bewertet sind als der Rest des Aktienmarkts.
Bei Sartorius jetzt zum Beispiel, die haben ja in den letzten, ich glaube, 10 Jahren über 300% gemacht oder so.
Ich habe die genaue Kursentwicklung von Sartorius nicht auf dem Schirm, aber...
Ich nehme es zurück mit dem Börsenaufruhr.
Genau, nimm es zurück. Es ist sowieso schädlich, wenn man sich irgendwie selbst zu...
Gib das in deiner LinkedIn-Jobbezeichnung an.
Nee, um Gottes Willen. Aber jedenfalls, es wird bei Sartorius zum Beispiel nicht so super schlecht aussehen und das Unternehmen ist tatsächlich an der Börse auch relativ hoch bewertet. Also sie haben so ein mittleres zweistelliges KGV ungefähr für dieses Jahr. Also so ungefähr Faktor 10 zum Mercedes-KGV. Und da stellt sich natürlich die Frage, ist das in irgendeiner Form gerechtfertigt oder ist das Mumpitz?
Und da hast du ja schon rausgefunden heute Morgen, dass der Sartorius besonders wachstumsstark ist, also in den letzten Jahren ja Umsätze und Gewinne konstant erhöhen konnte und gleichzeitig auch ja profitabel ist, also dass viel hängen bleibt im Prinzip.
Ja, genau. Also ich habe mir mal angeguckt, sozusagen bei den Werten aus dem DAX, aus dem DAX-Universum, also DAX, MDAX und SDAX, was sind da nach drei Kategorien sozusagen besonders gute Titel? Und das Ganze geht zurück auf den Kollegen Cliff S. Ness, der Gründer ist von AQR Capital. Das ist eine Vermögensverwaltung in den USA mit über 100 Milliarden Dollar Vermögen. Und der hat ein Paper geschrieben, das eben genau beschreibt, dass Qualitätsaktien höhere Renditen versprechen. Und ich habe mir mal angeschaut, welche Titel in Deutschland sind denn eigentlich Qualitätsaktien nach seinen Kriterien. So.
Ja, dann hau mal raus. Welche sind denn das, außer Sartorius, die wir jetzt gerade schon recht ausführlich genannt haben?
Vielleicht ein Wort zu den Kriterien. Es ist einmal, wie profitabel ist ein Unternehmen, dann geht es darum, wie schnell wächst ein Unternehmen und es geht darum, wie stabil sind die Geschäfte, ist die Aktie insgesamt. Also Stabilität, Wachstum und Profitabilität sind sozusagen Kriterien, die er für Qualitätstitel definiert. Und ich habe mal geguckt, wer hält denn das in Deutschland ein?
Ja, du sagst auch raus. Ich scharre mit den Hufen.
Du scharrst mit den Hufen. Ja, ich habe Sartorius hast du ja schon angesprochen, ist ein Labordienstleister aus Göttingen seit
21,
glaube ich, im DAX notiert. Der DAX ist ja vergrößert worden vergangenes Jahr. Und da sind sie in den DAX aufgestiegen und sie zählen tatsächlich auch nach diesen Qualitätskriterien zu den besten Aktien aus dem ganzen DAX-Universum, sind da in der Auswertung, die ich jetzt mal gemacht habe, dafür auf Platz 10
von, ist ja ganz ordentlich.
Von 138 betrachteten Werten. Also wir haben jetzt zum Beispiel Finanzwerte rausgelassen aus der Auswertung, weil da kannst du einfach viele Kennzahlen für Industrieunternehmen nicht drauf anwenden. Aber genau, also Sartorius wäre zum Beispiel ein Unternehmen, wo ich sagen würde, okay, das ist sicherlich eine teure Aktie, aber es steckt eben auch was dahinter und dabei bekommt man auch eine gewisse Qualität für das, was man bezahlt.
Es ist ja so, dass ja nicht alle dieser drei Kriterien bei allen Aktien total super laufen. Also du hast ja auch Beiersdorf ja zum Beispiel angeschaut. Man sagt ja gerne, es gibt ja nichts, was unsexy ist, ist Beiersdorf, der Nivea-Hersteller. Jetzt haben wir gesehen, ja, stabil wächst Beiersdorf ja schon, aber es wächst halt nicht so krass wie andere Unternehmen jetzt zum Beispiel.
Beiersdorf ist relativ wachstumsschwach. Also die wachsen im unteren einstelligen Prozentbereich, wenn überhaupt. Es gibt auch, also ich glaube, jetzt in der Corona-Zeit waren die Umsätze sogar leicht rückläufig.
Aber die erholen sich ja.
Aber Beiersdorf punktet natürlich an anderer Stelle mit einer Bilanz, die einfach mit einer der stabilsten und besten im DAX ist. Woran macht man das fest? Das kann man zum Beispiel daran festmachen, dass Beiersdorf keine Nettoverschuldung hat, sondern Nettoguthaben. Also sprich, das Unternehmen hat Cash auf der hohen Kante, das es nicht braucht, sondern das einfach da liegt und dazu dienen kann, eine Übernahme zu finanzieren oder was auch immer. Es gibt jedenfalls eine Sicherheit für Zeit, in der es vielleicht nicht so gut läuft. Sie haben keine oder fast keine immateriellen Vermögenswerte in der Bilanz. Das ist zum Beispiel deswegen vorteilhaft, weil in wirtschaftlichen Krisen immer mal wieder zum Beispiel Firmenwerte aus früheren Übernahmen gerne abgeschrieben werden und dann Sonderverluste entstehen. Das Risiko ist bei Beiersdorf einfach gering, dadurch, dass sie das überhaupt nicht bilanzieren.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Riskiere ich zu viel?
Ist das die richtige Entscheidung?
Bin ich zu spät dran?
Machen Sie Clarity AI zur Grundlage Ihrer Anlagenentscheidungen. Verwalten Sie Ihr Portfolio für nachhaltiges Wachstum unter Einhaltung von EU-Taxonomie, Offenlegungsverordnung oder BVI-Kriterien mit der ultimativen Mischung aus leistungsstarker KI und Branchen-Know-how. Reduzieren Sie Risiken und erreichen Sie Ihre Ziele auf der Grundlage von transparenten Fakten, nicht von Meinungen. Clarity AI, die Technologie zu besseren menschlichen Entscheidungen. Besuchen Sie clarity.ai und starten Sie noch heute.
Und man sieht ja gerade an der Börse, dass das ja auch ein bisschen gutiert wird offenbar. Also seit Jahresbeginn liegt ja Beiersdorf knapp 15% im Plus und damit ja deutlich besser als der DAX ja zum Beispiel.
Klar, also natürlich 2022 war die Lage an den Börsen unsicher. Deswegen war auch unsere Erwartung, Beiersdorf ist ja auch in unserem konservativen Depot schon seit langer Zeit.
Konservatives Depot müssen wir vielleicht noch für die erklären, die vielleicht die Börsenwoche als Newsletter nicht kennen. Was ist das denn?
Das ist unser, also wir haben ja einen wöchentlichen Finanzbrief, wo wir zwei Portfolios führen. Und im konservativen Depot ist das Ziel, Realkapital zu erhalten. Und dafür setzen wir eben genau auf Titel wie Beiersdorf und auch Sartorius ist im konservativen Depot vertreten. Einfach Titel, die aufgrund des Geschäftsmodells und auch aufgrund ihrer Finanzkennzahlen Stabilität versprechen und langfristig das Kapital erhalten sollen.
Vielleicht ist das auch ein guter Hinweis noch für unseren Risikohinweis. Der gilt ja für den Finanzbrief genauso wie jetzt hier für den Podcast. Wir können nämlich hier keine Haftung übernehmen für Entscheidungen, die ihr am Kapitalmarkt trefft. Also seht das hier eher als Information und Unterhaltung und informiert euch selbstständig nochmal, ob ihr in die jeweilige Aktie investieren wollt.
Genau, also ob eine Aktie jetzt nach den qualitativen Kriterien gut oder schlecht ist, das kann einen Hinweis geben, wie die langfristige Wertentwicklung aussieht, aber natürlich die kurzfristige kann A ganz anders aussehen und selbst die langfristige kann natürlich bei einzelnen Aktien anders aussehen. Was das wissenschaftliche Paper, auf das wir uns sozusagen stützen, herausgefunden hat, ist ja nur, dass es, wenn man sich einen sehr großen Korb von Aktien anschaut und auf diesen Korb qualitative Kriterien anwendet, dass es in der Regel und statistisch signifikant so ist, dass die Qualitätsaktien besser abschneiden als die, die das nicht erfüllen. Aber es kann natürlich Einzelfälle geben, wo das anders ist. So muss man natürlich immer dazu sagen, wenn man solche Auswertungen macht und sich solche Gedanken macht.
Klar, und würde man jetzt zum Beispiel irgendwelche Tech-Aktien unter diesen drei Gesichtspunkten analysieren, dann wird vielleicht rauskommen, dass in den letzten Jahren mega Wachstumsverzeichen war, aber die anderen beiden Punkte unter Umständen ja nicht so pralle waren, oder?
Kommt aufs
Tech-Unternehmen.
Also ich denke mal, wenn du zum Beispiel Apple unter den Filter legst, werden die auch nicht so schlecht abschneiden.
Das stimmt. Apple ist auch ein gutes Stichwort. Ist Apple nicht an der Börse genauso viel wert wie der ganze DAX?
Das ist
so Pi mal Daumen.
Zumindest vor einiger Zeit mal so gewesen, ja.
Ja, und Georg, was sagt denn das über den DAX aus, wenn das ja gut wertvollste Unternehmen der Welt so viel wert ist wie der gesamte DAX, wie 40 Unternehmen in Deutschland?
Ja, was sagt das über den deutschen Aktienmarkt aus? Das sagt über den deutschen Aktienmarkt aus, dass der international nicht der wichtigste ist, sondern das sind halt die USA mit den großen Unternehmen und Deutschland läuft da im internationalen Vergleich unter ferner Liefen.
Und einige Unternehmen hauen ja auch noch ab nach Übersee quasi, zumindest fürs Börsenlistening. Ne? Also Linde verdünnisiert sich ja jetzt, also das größte DAX-Unternehmen nach Marktkapitalisierung haut jetzt ab. Zum 19. Dezember steigen die aus, werfen das Handtuch. BioNTech hat überhaupt gar keine Lust gehabt, in Deutschland gelistet zu werden. Die sind ja die ganze Zeit in New York. Das ist ja schon für den Aktienstandort Deutschland ein bisschen traurig, oder?
Für den Standort schon, aber ich habe gute Nachrichten für dich. Man darf als deutscher Anleger auch Aktien im Ausland kaufen.
Das ist mir klar. Ich mache mir Sorgen um den Aktienstandort, den Börsenstandort Deutschland. Der hängt mir so am Herzen, ich kann schon gar nicht mehr schlafen.
Ja, das ist schade. Aber wie gesagt, als Investor würde mich das jetzt nicht übermäßig traurig machen.
Georg, abschließend nochmal so eine Frage an dich. Ich weiß, du bist ja ein großer Freund von Einzelaktien, aber ich frage es einfach mal trotzdem. Eher auf DAX-Einzelwerte setzen, wie jetzt zum Beispiel entweder günstig bewertete oder stabile Titel wie jetzt Sartorius etc. Oder eher sagen, okay, ich nehme alle und hole mir so einen DAX-ETF.
Ja, da fragst du mich wieder Sachen. Also ich kann dir sagen, was ich persönlich mache mit meinen Millionen und Abermillionen, die ich an der Börse anlege. Ich habe für sozusagen für das Grundgerüst ein MSCI World ETF und habe ein paar Aktien, Einzelwerte. Und da sind auch DAX-Titel dabei, die Münchner Rück zum Beispiel.
Ja, Georg, das habe ich mir gedacht, dass du vor allem in Einzelwerte investierst und nicht den gesamten DAX halt nimmst und auch noch so Delivery Hero und Co. mit rumschleppst. So habe ich dich jetzt eingeschätzt.
Ja, wie gesagt, ich nehme den ganzen MSCI World sogar. Das ist ja noch wesentlich breiter.
Das stimmt, das stimmt. Ja, und zum Ende der Folge, liebe Hörerinnen und Hörer, noch ein kleiner Hinweis, und zwar, wenn ihr Bock habt auf noch mehr DAX-Power, dann schaut euch doch mal die aktuelle Börsenwoche an, unser Finanzbrief. Da beschäftigen wir uns mit den teuersten DAX-Aktien gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis und schauen uns an, sind die ihr Geld überhaupt wert?
Genau, da findet ihr sozusagen die Auswertung da nochmal im Detail und welche Aktien aus dem DAX-Universum die besten nach Qualitätskriterien sind.
Aber es gibt ja noch mehr DAX-Power zum Ende des Jahres hin, ne?
Das stimmt. Und da können wir gleich ein bisschen Weihnachtsnutzwert liefern. Denn wenn ihr noch auf der Suche seid nach einem schönen Weihnachtsgeschenk, dann überlegt doch, ob ihr nicht am 23. Dezember unser schönes Jahresendheft kauft. Da sind unter anderem Analysen drin zu allen 40 DAX-Werten mit Kennzahlen, Chart und allem Pipapo. Also, denk mal drüber nach.
Ich hoffe, deine Frau bekommt was anderes.
Davon kannst du ausgehen, ja.
Alles klar. Okay, liebe Hörer und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir sehen uns oder hören uns nächste Woche wieder. Und
Düsseldorf aus Düsseldorf.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Na, schon die Steuererklärung gemacht? Wir vom Handelsblatt haben in einem Steuerspezial analysiert, worauf das Finanzamt bei der Steuer 2023 genauer guckt. In unserem PDF-Ratgeber finden Sie die wichtigsten 16 Neuerungen, Einstiegstipps für Elster und 4 Wege, wie Sie das Maximum herausholen. Sichern Sie sich also jetzt das digitale Handelsblatt 4 Wochen für nur 1 Euro unter handelsblatt.com/mehrwissen.